Ich bin heute zu Gast bei Harald. Tag Harald.
Hallo.
Ich kenne ihn als einen der Referenten bei Agitare Bene, einer politischen Info- und Diskussionsveranstaltung, bisher in der Kreuzberger erreichbar. Jetzt hatte ich gelesen, Kastanienallee. Ist das jetzt dauerhaft oder
Das
dort?
probieren wir auf jeden Fall. Also es ist einmal im Monat der erste Dienstag in der erreichbar und dann nochmal alle 2 Monate jeden dritten Montag im Café Morgenrot in Prenzlberg. Das soll jetzt parallel
Weil,
laufen und wir haben jetzt 3 Veranstaltungen gemacht im Café Morgenrot.
die Abende dort werden initiiert und mit Inhalt gefüllt von der Gruppe Jimmy Boyle. Das ist eine, ja, die Berliner Fraktion der Jungen Linken, also eine Gruppe, die sich theoretisch mit der Welt auseinandersetzt und darüber nachdenkt. Ja, ich kann diese Veranstaltung nur empfehlen und habe da auch meine Anregungen mir geben lassen für die heutige Frage. Wir hatten letztens diskutiert, warum ist die Politik da so hilflos? Kann man da nicht sowas machen wie einen Schuldenschnitt oder so? Das ist doch nur ein sich aufblähen von immer mehr blinden Zahlen auf Konten, deren Wert unbedingt erhalten werden soll. Was würde denn da passieren? Warum machen die das nicht?
Also das Problem immer, wenn man nach den Lösungen für die Krise fragt und so, dann ist immer das, ja, bei dem Thema, man hat damit so viel technischen Zeug zu tun, mit dem man keine Erfahrung hat, dann muss man das erstmal erklären. Die Frage eigentlich immer besser, wenn man weiß, wie das funktioniert hat vorher, dann kann man sich von dort aus auch mal gut erklären, warum es nicht funktioniert. Ich probiere jetzt trotzdem mal ganz knapp einfach auf die Frage zu antworten, warum nicht. Die ganze Schuldenkrise hat eigentlich schon den Ausgangspunkt darin, es gab die Finanzkrise. Dafür mussten nochmal irre Kreditsummen aufgenommen werden, um die Banken zu retten. Und relativ dazu muss man sagen, das war jetzt ein großer Kredithaufen. In Europa waren es um die 700 Milliarden Euro nochmal zusätzlicher Kredit oder 800 Millionen Milliarden. Und alles nur für ein Stillstandsprojekt. Also es ging ja nur darum, das zu erhalten, was vorher war. Ist ja was ganz anderes, als wenn ein großer Kredit aufgenommen wird und jetzt entwickeln wir die Wirtschaft damit und so weiter und so fort. Man muss eigentlich sagen, ein großer Kredit für eine Nichtentwicklung. Und daraufhin hat die Finanzwelt beschlossen, jetzt nicht als einzeln, also nicht am grünen Donnerstagstisch, sondern insgesamt, das ist doch ein Verhältnis von Schulden zu Entwicklung. Das schätzen wir jetzt prekär ein und werden vorsichtiger. Daraufhin hat es eigentlich hat's ein schwächstes Glied in der EU getroffen, zunächst Griechenland. Aber man merkt, es geht ja tendenziell auch reihum, immer mehr Länder werden da betroffen, auch aus dem folgenden Grund, weil, ja, wie soll denn Griechenland seine Schulden weiter bezahlen, wenn es von den Finanzwelt kein Geld mehr kriegt? Ja, über politischen Kredit. Also das heißt, die potenten Länder in der EU oder eigentlich alle erstmal, alle anderen, geben Griechenland Kredit, damit Griechenland weiter die alten Schulden bezahlen kann. Jetzt muss man sagen, eigentlich ist das nochmal die Verdopplung. Vorher wurde die Bankenkrise aufgehalten für ein Nichtentwicklungsprojekt und jetzt wird die Staatsschuldenkrise in Griechenland aufgehalten für ein Nichtentwicklungsprojekt. Muss man eigentlich sagen, die Logik dahinter schreit eigentlich danach, auch misstrauisch zu werden zu diesen Krediten. Und dann muss man sagen, immer weniger Länder sollen immer mehr Länder irgendwie dazu erhalten, dass die Schulden bezahlt werden können. Immer neue Kredite werden aufgenommen. Und dann ist halt nur die Frage, ja, wann trifft es denn mal Frankreich? War ja schon dran ein bisschen. Frage, wann ist es denn Deutschland? Und das ist eigentlich gerade der Widerspruch. Nicht retten bedeutet, alles geht den Bach runter. Retten bedeutet Risiko, dass am Ende auch der deutsche Kredit eigentlich, der als die Substanz des europäischen Kredits auch gilt, dass der irgendwann auch dahin ist. Das ist erstmal der Widerspruch, vor dem die Politik gestellt ist in ihrem Drangsal. Und eigentlich kann man sagen, ja, beides ist keine saubere Lösung in dem Sinne. Erstmal das. Jetzt war deine besondere Frage. Also beide Lösungen sozusagen haben Widersprüche. So. Jetzt wäre die zweite Frage, na gut, machen wir uns mit dem Schuldenschnitt. Das ist ja genau der Witz zu sagen, okay. Es soll nicht immer noch neues Geld hinterhergeworfen werden, um die alten Schulden zu bezahlen, sondern man halbiert die Schulden. Wer erstmal sagen kann, das ist schon. Nach der einen Seite ist es erstmal das Eingeständnis gegenüber der Finanzwelt, Schulden, die in Euro laufen, sind auf jeden Fall nicht mehr so solide. Das ist ja nicht der Ausgangspunkt. Staaten sollen immer zahlungsfähig sein. Staatsschulden sind gelten als das Solideste. Und jetzt sagen Staaten, ihr tut uns leid, ist doch nicht so. Sind nur noch die Hälfte wert. Kann man machen, dann ist man aber auch erstmal für 10 Jahre und länger vom Finanzmarkt abgeschnitten.
Meinst du so ähnlich, wie es damals Japan ergangen ist nach der Krise? Die knabbern ja heute noch dran rum. Die hatten ja auch viel von ihrer Kreditmacht verloren damals. Das ist schon eine Weile her, aber...
Da muss ich sagen, kenne ich mich nicht so gut aus, hätte aber gesagt, Japan kriegt viel Kredit. Also wäre mir jetzt nicht bekannt, dass Japan vom Finanzmarkt abgeschnitten ist. Mit der Besonderheit, die nehmen sehr viel national auf. Aber wirklich, Japan ist nochmal ein Sonderfall. Ich glaube, besser auch vergleichsweise nochmal ist eigentlich Argentinien 2000, 2001. Die haben ja dann tatsächlich gesagt, wir hören jetzt auf. Und die waren dann auch erstmal abgeschnitten von der Finanzwelt. Und das ist echt ein glücklicher Sonderfall mit Sojapreise schießen in die Höhe, bestimmte Rohstoffe schießen in die Höhe, dass die Finanzwelt sagt, okay, es war total der schlechte Schuldner, weil der hat schon mal gezeigt, er zahlt nicht. Aber eigentlich hat Argentinien gerade eine gute, gerade auch im Schlepptau mit Brasilien, eigentlich eine gute Perspektive. Die kriegen langsam wieder was nach 10 Jahren. Und das ist aber nicht garantiert.
Gut, man überlegt sich manchmal, wenn man diese ganzen Schuldenpyramiden sieht, die sich da aufhäufen, die unbedingt erhalten bleiben müssen, da einfach mal den Reset-Knopf zu drücken. Also ich habe jetzt kein Mitleid mit dem Kapitalismus, jetzt aus die Perspektive der Politik eingenommen, was hindert sie daran, diese, oder gibt es da Gefahren für die Staaten, diesen Reset-Knopf zu drücken und dann jetzt starten wir nochmal von vorne?
Meine zweite Hälfte passt auch ganz gut dazu, ist ja natürlich, wer hat denn die Schulden? Und was bedeutet das, wenn die nur noch die Hälfte wert ist? Das war ja gerade der Witz bei Griechenland. Die machen den Schuldenschnitt, ne? 50% weg. Und dann braucht Griechenland genauso viel Kredit wieder. Wofür? Ja, um die Banken zu retten. Weil die griechischen Banken Hauptkreditgeber, also das ist eine Besonderheit, aber es ist so immer, das nationale Finanzgewerbe hat auf jeden Fall recht viele Schuldscheine in seinem Tresor von dem nationalen Staat. Zypern geht gerade kopfheister, weil die griechischen Banken, die zyprischen Banken auch alle in griechische Staatsverschuldung engagiert sind. Und das war ja auch der Witz, man macht den Schuldenschnitt und was macht die EZB? Die pumpt erstmal nochmal 1 Billion Euro in die Bankenwelt rein, weil alle Banken damit zu knabbern haben, dass jetzt der Schuldenschnitt stattgefunden hat. Das sollte man nicht vergessen. Wenn Schulden erhalten werden, dann geht es nicht darum, das Volk oder irgendjemandem Geld zu geben, sondern geht es eigentlich stumpf darum, dass die Banken die Wertheiligkeit der Schuldscheine von dem Staat nicht durchstreichen müssen in ihrer Bilanz. Es ist eigentlich wieder eine Bankenrettung.
Was spräche denn dagegen, die Banken nicht zu retten? Also wenn man das koordiniert macht, dass es quasi alle trifft und alle von vorne anfangen müssen, wäre das doch kein Problem. Also man könnte da aus den realen Kapitalien wieder, da wird doch dann sofort reingepumpt wieder.
Ich finde, man kann an der derzeitigen Finanzkrise eigentlich sehr gut beobachten, mal das eine, Griechenland hat ein Schuldenproblem oder ein Bankproblem und das die Wirtschaft, alles, das ganze Wirtschaftsleben stürzt da gerade ab, dass sich's gewaschen hat. Das geht eigentlich gerade auf ein dritte Weltniveau runter. Leute hungern, Leute gehen zurück aufs Land und bestellen ihre Scholle, um Subsistenzwirtschaft zu machen und so weiter. Jugendarbeitslosigkeit, 50%, solche Sachen. Und daran kann man eigentlich erkennen, es hat ja keine Naturkatastrophe gegeben. Es hat ja, da sind ja nicht die ganzen Ingenieure abgewandert, sodass kein technisches Wissen mehr da ist. Es hat einfach eins stattgefunden. Sie haben keinen Kredit mehr gekriegt. Jetzt kann man mal einen Rückschluss machen. Wenn das so ist, dann gab es alles, was es vorher gab. Unis und so weiter und das bisschen Wirtschaftsleben, was es da gab, gab es nur wegen dem Kredit. Oder nur mit Hilfe des Kredits. Und jetzt mal das auf den Prüfstein gestanden. Ja, würden einfach alle sagen, wir lassen das mit dem Kredit. Wir machen den Reset-Knopf. Dann ist aber auch wirklich alles im Arsch. Weil diese Gesellschaft vom Kapital abhängig gemacht ist. Und alles über das Geldvermehrungsprinzip läuft und mit dem Kredit auf die Aussicht auf Geldvermehrung. Davon ist alles abhängig gemacht. Ist halt einfach zu sagen, naja, dann lassen wir das halt. Oder Entschuldigung, war alles nur eine Luftbuchung. Tschüss. Heißt eigentlich, das ganze Wirtschaftssystem kaputt machen.
Es würden nur noch reale Dinge übrig bleiben. Fabriken, Anlagen, Personal und Das könnte doch aber sofort wieder Quelle von Kredit sein, von neuem. Sodass man vielleicht, was ich alle 10 Jahre die ganzen Zahlen einfach durchstreicht auf den Zetteln
Also das eine ist ja, ich finde die andere Lösung erstmal viel sympathischer zu sagen, stimmt, es würde nichts fehlen am Materiellen. Und wenn man da eine bedarfsgezielte Produktion aufziehen würde, kein Problem. Stimmt. Das wäre das eine. Das ist ja nun nicht gewollt, politisch. So, und jetzt nur der Witz der, ja, dann bricht alles zusammen, stimmt. Und dann hat man meinetwegen ein Nachweltkriegsszenario. Also jetzt nicht meinetwegen mit zerstörten Häusern und so weiter und so fort, aber es gibt kein Bankenwesen. Alles ist kaputt. Es gibt dann auch keinen Kredit. Stimmt. Und dann fängt man auf dem Niveau an. Aber übrigens, es gibt dann auch keinen Handelskredit mehr. Also man muss sich einfach mal überlegen, wie lange hat Deutschland eigentlich gebraucht, um dieses nationale Kreditwesen herbeizuzaubern? Das hat seine Jahre gedauert. Und so ein Entwicklungsland, stimmt, das fängt ganz anders an. Aber das würde Reset bedeuten. Zu alles, allemal auf, zurück auf los.
Nur ist ja die Lösung einfach so weiterzukrebeln auch nicht viel besser. Also zumindest für viele Staaten, die jetzt sparen müssen. Natürlich, woran denkt man beim Sparen? An Sozialausgaben, an Schulen und Renten und weiß ich was. Und nur um den Kredit zu retten, nur um irgendwie das Land noch glaubwürdig zu halten, dass es in der Lage ist, noch was zu mobilisieren und was in gar keinem Verhältnis steht zu den Zahlen, die da in den Büchern stehen. Also das bisschen, was man da einspart an Ausgaben. Und das ist, man also das jetzt vergleicht mit Reset, das würde ja für diese Staaten zumindest so einen großen Unterschied nicht machen. Für Deutschland sicherlich schon. Hängt das damit zusammen, dass es dann nach so einem Schnitt Länder gibt, also die jetzt von vornherein darauf spekulieren, wir werden dann Gewinner der Krise sein und wir werden uns da nicht drauf einlassen. Und andere würden danach rufen nach so einem Schnitt oder überhaupt vielleicht sogar noch weitergehen und den ganzen Schnurks abschaffen.
Das ist schon der Punkt. Also mal so, man kann sagen, okay, die Gewinner wollen das nicht. Also einfach den Griechenland aus dem Euro entlassen und so. Wenn es nur um das Stück Land ginge, ja, vielleicht. Aber was da für eine Kettenreaktion, was das für das gesamte Projekt heißt, nein. Zumindest sind derzeit die Leute, die sagen, lass sie doch untergehen, noch recht in der Minderheit. Der breite Konsens ist in Deutschland für die Stärke der deutschen Nation. Da brauchen wir den Euroraum, brauchen wir die Wirtschaftsgemeinschaft. Und wenn der Euro da was passiert, wenn es nur Griechenland ist, ist nicht nur der Euro, sondern das komplette Projekt in Frage gestellt. Ehrlich gesagt, da ist was dran. Für den Verliererstaat Griechenland, da kann man sich tatsächlich mal fragen, was ist da eigentlich die Kalkulation? Weil derzeit ist die Auflage zu sagen, ja, ihr kriegt noch Kredit, aber politischen Kredit, und könnt damit den Euro behalten und sonst was. Da liegt natürlich für die Griechen selber und übrigens auch alle relevanten politischen Parteien und selbst die Linksradikalen sagen nicht einfach, wir wollen also die sogenannten Linksradikalen sagen, wir wollen einfach aufsteigen. Sondern die sagen ja auch nur, wir wollen bessere Konditionen verhandeln. Eigentlich sind sie alle überzeugt, nee, zurück zum Drachme. Würde Griechenland eigentlich zurück in die Marktwirtschaft schießen, wie sie in den 80er eigentlich noch vorhanden war? Da ist dann nichts mit Entwicklung. Das ist das. Was jetzt passiert, hast ja komplett recht. Jetzt kriegen sie die Sparauflagen, das Land rutscht in die Rezession und es verschlechtert sich zunehmend. Und eigentlich muss man sagen, ja, was passiert eigentlich gerade? Ja, es wird eigentlich in den Landwirtschaftskapitalismus der 80er Jahre zurückgeschossen. Stimmt, irgendwann kann mal eine Politik auf die Idee kommen und sagen, ja, da machen wir den Cut. Lieber in die Scheiße souverän reiten, als in die Scheiße reiten, immer mit ein paar Vorgaben von der EU. Aber es ist ein in die Scheiße reiten. Da gibt es keine Alternative innerhalb des Systems.
Und wenn in Griechenland oder meinetwegen vielleicht auch Spanien oder so dann drinsteckt, dann ist es ja aber auch kein gutes Stück Kapital mehr für den Euro.
Das erstmal nicht, aber das ist es im ersten Schritt. Das ist es. Es ist eine Demonstrationsfläche, an der man den Finanzmärkten signalisieren kann. Übrigens, nichts ist so heilig wie die Schulden und die Bedienung der Schulden. Das kann, also die Armut als Demonstrationsobjekt, was ist hier wie wichtig, das zeigt es gerade sehr klar. Im Kapitalismus gelten Profitrechnungen und Forderungen auf zukünftige Geldvermehrung absolut viel. Und sowas wie ein Zahnarztbesuch oder sonst was zählt da nicht viel. Oder ob irgendein normaler Mensch Strom hat, zählt da nicht viel. Dafür taugt es doch allemal.
Naja, das befürchten ja vielleicht manche Leute auch schon, wenn sie sagen, ja, die Krise kommt irgendwann auch zu uns. Und solange das noch in Griechenland oder Spanien ist, kann man sich immer noch gut sagen, ja, die haben nicht gut gehaushaltet, die Staaten haben zu viel mit dem guten Eurokredit bei sich entwickelt. Wo ich sage, na gut, warum denn nicht? Sollen sie das doch tun? Dazu ist ja der Euro da. Aber du hattest am Anfang gesagt, na, es war nur eine Bankenrettung, um den Status zu erhalten. Und da fiel mir so ein Amerikaner ein Präsident, glaube ich, war das, der sagte, wie man eine Krise bekämpfen soll, einfach mit einem Hubschrauber drüber fliegen und Geld abwerfen. Das wird das Ganze schon wieder in Gang bringen. Also, dass die, was sich da oben drüber auftürmt an fiktiven Zahlen, im Grunde gar nicht weiter interessant ist. Da werden irgendwelche Leute rein mathematisch reicher. Und das ist doch okay, lass die doch. Und dann pumpen wir einfach nochmal. Also, das würde ja heißen, man hat nicht genug nachgeschossen.
Ob die Theorie von dem jetzt so stimmt, ist das eine, aber dass das ein Amerikaner sagen kann, ist nicht, finde ich, gar nicht so zufällig, weil erstmal die USA ist die Weltmacht, die USA hat das Weltgeld und amerikanische Schulden werden nach wie vor sehr gerne genommen und auch weltweit richtig gebraucht vom Finanzgewerbe. Da war ja kürzlich der Streit im Senat, wo die Konservativen neben Obama eine bestimmte Kreditlinienüberschreitung verbieten wollten. Und wenn sie das durchgekriegt hätten, hätte der Obama eigentlich seinen Staatsapparat ein bisschen einstellen müssen. Und darauf sind auch die amerikanischen Schuldscheine unter Druck geraten. Aber wie? Ja, deswegen, nicht weil die Bankenwelt gesagt hat, oh, jetzt vorsichtig, wir wollen die gar nicht mehr so gerne nehmen, sondern weil die gesagt haben, wir würden die total gerne nehmen und dann wird ja auch alles weiternehmen und wir würden noch gern viel mehr nehmen. Aber der Senat versucht gerade eine Bremse reinzumachen. Das war übrigens auch bei Clinton so. Der hat 94 oder 95 einmal wirklich Schulden abgebaut. Der hat wirklich, da gab es eine Sonderkonjunktur, Sondersteuereinnahmen. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt nehmen wir mal wirklich weniger Schulden auf als im letzten Jahr. Die Finanzwelt hat gejammert. Das darf der nicht. Wir brauchen die. Und jetzt mal den kleinen Unterschied. Das unterscheidet amerikanische Staatspapiere immer noch von deutschen. Deutschland hat derzeit ein ähnliches Phänomen, wo die Randstaaten alle abkacken, dass alle wie Teufel deutsche Staatsanleihen haben wollen. Aber Deutschland und der Euro ist nicht Weltgeld. Es ist Weltgeld 2b oder irgendwas, aber es ist nicht Weltgeld. Und von daher, jetzt mal blöd binnenpolitisch gedacht, hat die Merkel da ein Stück weit recht. Da muss man auch vorsichtig sein.
Mit dem Weltgeld meinst du also, dass außerhalb von Europa Euro-Schulden nicht eingelagert werden?
Mit Weltgeld meine ich, dass Staatsschulden gerne genommen werden weltweit von diesem Land, von der USA. Weil es
Ja.
ist die Währung, mit der werden alle Ölsachen abgewickelt. Es wird alles damit abgewickelt. Und man hat einfach Weltgeld, also praktisch quasi Liquidität da, plus es vermehrt sich. Das ist der Witz an Staatsschulden haben im Ausland. China hat einen Batzen Staatsschulden. Von der USA. Japan hat einen Haufen. Ja, jedes Land der Welt hat einen Haufen Staatsschulden der USA. Und jede Bank der Welt hat einen Haufen Staatsschulden der USA. Das brauchen die.
Ja, irgendwie war das, glaube ich, im letzten Jahr dort hatten wir auch die USA so schlecht geratet, dass man auch wohl kurz davor war, den Strich zu machen. Habe ich das richtig
Nee,
verstanden,
das war genau die Reaktion darauf, dass der Senat, dass die Politik
oder?
sich nicht
So.
einig geworden ist, dass der Obama jetzt, was war das, die 13 Billionen Dollar oder Euro, ich glaube Billionen Dollar Grenze überschreiten darf bei der Gesamtverschuldung. Er wollte das und er hätte niemand ein Problem mit gehabt. Aber die Konservativen haben, die Tea Party hat er gesagt, nix, jetzt wird gespart, das darf der nicht. Und damit war in Gefahr, dass die USA ihre Schulden weiter bezahlen. Weil auch in den USA ist es so, die alten Schulden werden mit neuen Schulden bezahlt. Das ist in jedem Land so.
Gut, und das kann ja auch dauerhaft funktionieren. Und wie groß die Zahlen denn wirklich werden, gut, man bekommt Angst davor, weil das in gar keinem Verhältnis mehr steht zu dem, was man wirklich damit kaufen kann. Aber es scheint ja zu gehen, wenn sich alle irgendwie vertrauen, wenn man dieses eigenartige Spiel einfach so weiterspielt. Wäre da nicht aber eine Gefahr der Inflation drin? Also, dass dann doch Leute, Firmen oder sonst was versuchen, mit dem Geld reale Dinge zu kaufen, Grundstücke zum Beispiel?
Inflation ist immer mit dabei als Angst. Also dieses Ding, dann entwertet sich das Geld selber. Ja, hätte ich gesagt, derzeit ist es, scheint es ja noch nicht der Punkt zu sein. Und übrigens, das Thema Inflation ist nochmal so kompliziert für sich. Derzeit sagt die Politik das immer, aber, oder sie haben es auch immer gesagt, Achtung, Verschuldung, man muss vorsichtig sein mit der Inflation. Der Sache nach haben sie sich immer mehr verschuldet. Und die Finanzwelt hat bis vor ein paar Jahren immer und auch die anderen Staaten diese Staatsschulden aufgekauft und dann ständig immer umfangreicher.
Ich hatte vor ein paar Jahren, vor 2 Jahren glaube ich mal, eine Zahl gehört, dass die kursierenden Geldwertnotierungen in ihrer Zahl, in ihrem Wert, die gesamte kaufbare Welt um den Faktor 300 übersteigen. Das heißt also, wenn man das ganze Geld jetzt ausgeben würde für Kaffee, Zigaretten und Bücher, dann hätte man also um genau diesen Faktor eine Inflation. Aber das ist ja offenbar nicht geschehen, weil das Geld ja da sich wohl oder diese Zahlen sich da ganz wohl fühlen, da wo sie jetzt stehen und da ihren Dienst auch leisten für den Kapitalismus, für die Geldvermehrung. Wahrscheinlich ist das wirklich so ein Ding mit der Inflation, dass man das, wann kommt die denn eigentlich? Was muss da geschehen, dass das ist.
Das Thema ist wirklich, das wäre eine eigene Sendung wert.
Okay, gerne. Ich merke mich schon mal vor.
Also man kann so viel dazu sagen, eine Entwertung des Geldes, das kann man sich auch nicht einfach so vorstellen. Ja, da gibt es halt da die Gütersummen und da gibt es irgendwie mehr Geld. Weil das Geld hat auch mehrere Funktionen. Es ist doch nicht nur Kaufmittel, es ist auch Schatz, es ist Kredit, es ist alles. Alles Mögliche. Und Geldentwertung heißt ja nicht nur, das Geld entwertet sich in seiner Kaufkraft. Man muss richtig sagen, das Geld entwertet sich in allen Funktionen. Und das ist halt einfach der Witz von modernem Geld. Es ist Kreditgeld und ist wiederum der eigene Wert, ist einfach eine Reflexion darauf, was sich kapitalistisch schiebt in den Ländern und was die Aussicht darauf ist. Das ist eigentlich der Punkt.
Gut, also dass die Funktionen, die du gerade aufgezählt hast, doch relativ unabhängig voneinander sind. Also kreditmäßig hat das Geld gelitten und aber wenn man in den Laden geht, so rein kaufmäßig eher nicht. Also erstmal nicht.
Es gibt auch ständig Inflation,
Ja gut, die es immer gibt.
die es immer gibt.
Naja, die ja notwendig ist, um die Geldvermehrung irgendwie
Ja,
aufrechtzuerhalten.
zeigt nur, dass was heißt notwendig, zeigt erstmal nur an, dass ständig Geld geschöpft wird, sei es bei Banken, sei es bei der Zentralbank, was sich nicht als kapitalistisch verwertetes Geld bewährt. Klar, die Gesellschaft lebt immer davon, dass. Also an allen Fronten, nicht nur der Staat, auch Unternehmen oder sonst was, dass sie immer ständig Kredit aufnehmen in Aufsicht auf zukünftige Geldvermehrung. Und der Laden ist eine Konkurrenzgelegenheit, da gibt es immer Verlierer, irgendeine Sorte Ausschuss, Kredite, die platzen und so weiter, gibt es immer. Das schlägt sich insgesamt in dem Geld nieder und trifft dann aber nicht nur das eine Geldstück, sondern eben alles, was in Euro beziffert ist.
Ich habe immer die Frage, warum ist hier noch nichts passiert? Warum läuft hier alles noch so seinen alltäglichen Gang? Man müsste doch von der Krise irgendwas merken, wo in der U-Bahn oder wenn man in den Laden geht.
Erstmal kann man sagen, ist zunächst Deutschland eine Sorte, auf der einen Ecke auch eine Sorte Krisengewinnler. Bei den Staatsschulden merkt man das ja. Also je mehr andere Länder ausfallen als das sind solide Euro-Schulden, desto mehr will die ganze Welt deutsche Schulden haben. Das ist eine. Zweitens übrigens, man merkt die Krise bei dem Immobilienmarkt allemal. Also wo klar ist, jetzt ist alles ein bisschen prekär, soll das Geld nicht mehr unbedingt erst in erster Linie vermehrt werden durch Kreditgeschäfte, sondern überhaupt erstmal gesichert werden. Was passiert? In Berlin, in Hamburg, in München, überall innerstädtisch werden halt irgendwelche Immobilien aufgekauft. Nicht in der Aussicht, damit das überhaupt sich das Geld ordentlich vermehrt, sondern erstmal nur, damit das sicher ist. Das sind alles Reaktionen darauf, da merkt man die Krise.
Gut,
Aber
ja, das sind
ansonsten
reale Auswirkungen.
konjunkturmäßig hat Deutschland erstmal profitiert dass es in anderen Ländern in der Weltgegend auch noch wieder bergauf ging. Klar, durch die Rezession in den Restländern hat Deutschland auch ein bisschen gelitten, aber das andere hat es deutlich wettgemacht. Deutsche Konjunktur ist ja wieder angestoßen worden. Ganz im Gegensatz zu anderen Ländern. Die Frage ist doch nur, wann weiß man nicht, das sind alles gerade Sonderkonjunkturverläufe. So, man kann ja nur das erklären, was gerade ist.
Also ich kann mich erinnern, damals in Japan hatte man so seltsame Dinge gesehen. Japanische Firmen haben alles aufgekauft weltweit. Autofirmen gehörten dann plötzlich, also rein anteilmäßig, Toyota. Und 2 Jahre später ging das alles wieder rückwärts. Und dann hatte man Bilder gekauft, also Van Goghs für zig Millionen. Und dann fing man an, in Japan, wie du sagst, eben das Geld zu sichern und Grundstücke zu kaufen. Und das ging dann also explosionsartig in die Höhe und dann aber auch gegen den Anschlag. Davon sehe ich hier aber irgendwie noch nichts. Es scheint alles. Aber ich hatte mal bei euch so ein hübsches Diagramm gesehen, wie die Zinsverläufe der verschiedenen Euro-Staaten vor dem Euro und danach so verlaufen sind und jetzt in der Krise. Also dass zum Beispiel Griechenland relativ hohe Zinsen hatte, weil umso höher das Risiko, umso höher der Zins. Und dann mit dem Euro etwa auf dem gleichen Niveau wie alle, also die Staatsanleihen von Griechenland. Und jetzt nach der Krise bei Griechenland explodiert, gegen Anschlag gefahren und in den führenden Industrienationen Deutschland, Frankreich sind sie derart gefallen, dass sogar also negative Zinsen entstanden sind teilweise. Das ist ja auch ein verrückter Effekt eigentlich und macht nicht unbedingt den Eindruck, als wenn Deutschland ein Motiv hätte, diesen Prozess aufzuhalten, weil sie ja dann doch als ganz klarer Gewinner denn da rausgehen werden. Oder sind da verborgene Risiken da drin,
Das ist
oder?
doch wieder der Widerspruch. Ja, man mag sich der Finanzminister erstmal freuen, dass die Zinsen zurückgehen. Auf der anderen Seite, was das für das gesamte Euro-Projekt heißt, das ist doch alles total prekär, das wissen die nur auch. So, und man muss ganz klar haben, die eine Frage ist, wann schlägt das mal auf die deutsche Volkswirtschaft nieder, richtig? Das wäre die eine Frage. Auch da kann man sagen, ja, das kann sich bemerkbar machen. Oder das ist sehr wahrscheinlich, dass sich das bemerkbar machen wird, wenn das so weitergeht. Die zweite Frage ist doch aber auch, Deutschland hat sich doch was vorgenommen mit dem Euro. Gerade die Frage, ja, die deutsche Mark, toll, stabil und so weiter und so fort. Und dann, Deutschland war doch ein Antreiber des Euros. Ja, warum? Weil Deutschland viel mehr vorhat. Da geht es richtig darum, dem Dollar als Weltgeld Konkurrenz zu machen. Und da war Deutschland die Einsicht der Politiker. Dafür ist Deutschland zu klein. Vereinigt zu wenig Handel, zu wenig Kreditgeschäft und sonst was aufeinander. Und daher die Euro-Gründung. Man kann echt sagen, das Projekt Weltmacht zu werden, also mit der Europäischen Gemeinschaft, der Europäischen Union, das kann sich Deutschland dann abschminken. Das ist ein Zurück auf Los in die 70er Jahre. Ja, stabil, meinetwegen kommt Deutschland irgendwie so raus, stabiles Land, irgendwas. Aber es ist dann halt ein kleines Land, fertig. Und dafür ist die deutsche Politik viel zu anspruchsvoll. Das nennt sich Imperialismus.
Okay, aber was verspricht man sich davon? Weil aus der Perspektive des gewöhnlichen Bürgers sind das ja eh alle Spielchen, die man nicht so richtig nachvollziehen kann. Warum man das tut, was man sich davon verspricht, auch zum Beispiel diese imperialistischen Vorstöße. Weil also da würde ja auch das militärische Potenzial fehlen, dass man das so hinkriegt, wie das die USA, also deren Status, den sie haben, der ist doch völlig unerreichbar.
Derzeit ist das meilenweit davon weg, aber es gab in der Europäischen Union immer wieder die Bemühungen, wir brauchen was Eigenes. So, und der deutsche Weg war da immer zu sagen, klar, wir machen das durch die NATO, aber auch der Schröder war schon dabei, wir brauchen jetzt unbedingt ganz dringend mal ein eigenes Militär. Das war ein Drangsal auch für seine Agenda 2010, zu sagen, wachstumsmäßig ist das hier zu schwach für die Ambitionen, die ich habe. Und klar, das ist jetzt kein Fünfjahresplan oder so, aber das war längerfristig, man muss ja auch mal sagen, so Militär wie die USA kriegt man übrigens auch nur hin, wenn man sich so verschulden kann wie die USA. Und da muss man erstmal an der Verschuldungsfähigkeit arbeiten. Da muss man erstmal einen Euro herkriegen, der überall in der Welt gern genommen wird. Und man muss sagen, damit sind die eigentlich schon weit gekommen. Das war Deutschland, Währungsreserven. Die D-Mark war damals in den 90ern irgendwie so zu 7% in der Welt. Euro war dann irgendwann bei 14%. Die sind dann ein gutes Stück vorangekommen. plus so Überlegungen der, na, das waren dann meistens eher Schurkenstaaten, sogenannte, aber so, das war dann schon eine Alternative, dass der Iran dann immer gesagt hat, na gut, dann machen wir unsere Währungsabwicklung nicht mehr über Dollar, die Ölsachen, sondern über den Euro und so weiter. So, das waren schon kleine Erfolge. Und das ist derzeit alles auf dem Spiel.
Ach Gott, das ist alles ein verrücktes Spiel. Ich halte es ja nicht für so sehr sinnvoll, den Kapitalismus an Krisen zu kritisieren, aber letztendlich ist das, was man wahrnimmt in den Medien und seltsame Turbulenzen, die man nicht versteht. Und hast du denn in der Diskussion auf euren Veranstaltungen den Eindruck, dass kritische Nachfragen steigen, also dass Leute das verstehen wollen und auch an die Leute, die dort bei euch sind, herantreten oder generell zweifeln und vielleicht auch solche einfachen Zuschreibungen wie die faulen Griechen oder so dann doch nicht mehr zur Selbstberuhigung nehmen, sondern prinzipieller fragen, ob das ganze Spiel überhaupt noch einen Sinn hat.
Darf ich noch einen kurzen Nachtrag zu der Sache und dann würde ich dazu sagen, nur mal ganz kurz, die Krise ist noch nicht angekommen. Es gibt ja eine eklige Sache, die gerade in der Debatte ist, die heißt, Deutschland stellt sich hin, Politiker stellen sich hin und sagen, guck mal, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und deswegen stehen wir auch so gut da. Und die Hausaufgabe, auf die sie immer hinweisen, das ist die Agenda 2010. Das ist die Einrichtung eines Niedriglohnsektors. Das sind die ganzen Kürzungen, also die ganzen Leistungskürzungen im Gesundheitssektor. Stimmt, Deutschland hat reell arbeiten mehr Leute als davor. Die Arbeitslosenzahlen sind reell runtergegangen. Das ist nicht nur einfach Vertuschung, wie es früher mal öfter war, halt mal wieder irgendeine, alle Arbeitslosen, die in der Maßnahme sind, sind dann gelten dann nicht mal als arbeitslos oder so. Das ist nicht nur eine Statistiktrick, sondern das haben die gemacht. Aber einfach nur mal die Überlegung, was ist da eigentlich passiert? Die Leute, es sind mehr Leute in Lohn und Brot, aber die verdienen, also in dem Sinne, die verdienen die gar nicht mehr. Die Leute kriegen so knapp mehr als vorher Hartz IV oder sonst was. Und man muss richtig sagen, Deutschland hat es hingekriegt, unnütze Armut aus Deutschlands Perspektive, Arbeitslose, in nützliche Armut zu verwandeln. Den Leuten geht es dadurch nicht, kein Funken besser. Aber Deutschland steht insgesamt besser da. Und jetzt geht Deutschland hin und brüstet sich mit der produktiven Armut, die sie herbeiregiert hat, vor allen anderen Ländern und sagt, macht uns das mal nach. Das hat natürlich noch eine zynische Seite, weil klar, also beim Durchschnittslohn mit 700 Euro oder sonst was und wo es sowieso keine Sozialsysteme ordentlich gibt, noch zu sagen, guck mal, macht uns das mal nach, ist natürlich nochmal ein anderes Kaliber. Aber Krise ist nicht angekommen, man könnte auch einfach sagen, ja, soll man sich da jetzt freuen, dass Deutschland das so eine gute Armut herbeiregiert hat, dass die Finanzmärkte weiter auf Deutschland vertrauen, muss man einfach sagen, das ist zum Kotzen. Und das vielleicht auch der Übergang zum nächsten, wie ist es jetzt mit den Leuten, die kommen oder so. Ich finde, bei den Veranstaltungen merkt man schon, es gibt Interesse. Und vor allen Dingen mit dem Einstieg, ich verstehe da nichts. Also es gibt kaum Leute, die sich mit der Sache beschäftigt haben, sich da auskennen oder irgendwas. So. Also Leute kommen schon aus, erstmal, ich will das verstehen. Ich sag mal, so eine Sache wie, was ja öfter mal auch ein Politisierungsprozess ist. Für mich ist die Welt nicht mehr in Ordnung. Muss man derzeit sagen, eigentlich sagen das doch gerade alle. Also, ja, aber nicht mit dem Ton, schon mit einer politischen Überzeugung, jetzt muss ich was ändern. Also, aber eigentlich gerade Zeitungen überall, Empörde und so weiter, alle, für alle merken, irgendwie ist die Welt nicht mehr so wie gestern, was ich mal für normal gefunden habe. So, und mit dem Bedürfnis kommen da Leute her. Und es verirren sich auch Linksalternative, manchmal auch Konservative oder wer auch immer, einfach in den Veranstaltungen und wollen da was wissen. Das gibt's. Öfter ist, oder das Problem ist überhaupt bei der ganzen Diskussion des Themas, auch bei den Empörten und Occupy und sonst was, auch bei den Normalbürgern, eigentlich geht es immer darum, gestern fand ich es noch in Ordnung und jetzt ist es nicht mehr in Ordnung. Und ich möchte, dass es wieder so in Ordnung ist. Also es ist so Enttäuschung, Empörung. So, also da sagen Leute nicht einfach, irgendwie, glaube ich, war meine ganze Idee von der Welt falsch. Ich muss mir die jetzt einfach nochmal neu erklären und gucken, was dabei rauskommt. Sondern es ist so, es hat doch zu funktionieren. So, und da würde ich sagen, ja, da hat die Politik eigentlich ein leichtes Spiel, weil die sagt, übrigens, was wir jetzt machen werden, ist, wir wollen dafür sorgen, dass es wieder so ist wie morgen, wie gestern. Und dann geht es da wieder hin. Ja, und wie? Ja, durch Verarmung und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich gerade der Scheiß. Also gerade zeigt der Kapitalismus richtig, wie dreckig er sein kann, Und ich fand ihn auch schon vorher dreckig, aber gerade nochmal richtig hässlich. Und alles, was die Leute sich wünschen, ist, Hauptsache, er funktioniert wieder. Das ist eigentlich gerade so das Hauptproblem, wo man auch ja, gegen argumentieren muss.
Also ich horchte noch immer wieder bei der Linken rein und auch in deren Zeitschriften also da vermisse ich diesen Ton, also diese Chance, wenigstens ein paar Leute, die jetzt sich ein paar mehr Fragen stellen, zu erreichen und sagen, Leute, dieser Laden taugt nichts. Also ich sehe diese Aussage dort nicht. Das wundert mich, also dass man sich sonst dem Tagesgeschäft anpasst und meine, uns hört ja keiner zu, okay, aber jetzt würden doch die Leute zuhören. Also, aber da hast du sicherlich keine Einblicke, wie man sich in den Sphären das jetzt vorstellt, die Agitation oder die Aufklärung oder so.
Wen meinst du jetzt mit der Linken? Also insgesamt
Die
oder die
Partei,
Partei, die Linke?
jetzt.
Ach so. Kenne ich mich jetzt nicht im Speziellen aus. Hätte gesagt, keine Ahnung, selbst so Sarah Wagenknecht, die dann ja immer recht als radikal gilt oder so. Die hat ja auch gerade nochmal ein Buch rausgebracht. Auch die verspricht eigentlich nichts anderes, als wenn ich an der Macht komme, dann werden die Banken so kontrolliert, dass alles funktioniert. Das ist dann auch, ja, das ist deren Programm. Und da hätte ich gesagt, das ist das Gegenteil davon zu sagen, Profitrechnung. Und das auch wirklich von ganz normalen Unternehmen. Und dann natürlich auch, wenn die schon feindlich, also sage ich, die sind feindlich gegenüber der Bedürfnisbefriedigung, dann sind natürlich auch die Rechnungen, wo Leute darauf spekulieren, dass zukünftig sich Geld vermehrt. Und zwar, ja, das machen eigentlich Unternehmen auch, die spekulieren auch darauf, dass das Geld sich zukünftig vermehrt, aber das vorwegzunehmen, also einen Kredit zu geben und zu sagen, ich habe jetzt eine Verpflichtung und Verbindlichkeit darauf, dass in kommenden Jahren sich was vermehrt. Und das muss jetzt erfüllt werden, dass auch das ein Scheiß ist. Und davon ist nirgendwo was zu lesen bei denen. Die sagen, die machen eigentlich das Ideal auf. Es gibt eine rationale Spekulation. Ne? Wenn man richtig investiert, dann klappt das auch. Es gibt ein gutes Finanzwesen, wenn es nur staatlich ordentlich reguliert wird. Es gibt einen guten Kapitalismus, wenn die richtigen Gesetze da sind und so weiter und so fort. Das ist deren Ding. Würde ich sagen, das stimmt nicht.
Ich hatte aus der Ecke auch mal eine Bemerkung gehört, da ging es um, hatte man drüber nachgedacht, Banken zu verstaatlichen, zumindest einzelne. Und da gibt es ja diesen Gedanken der Vergesellschaftung, die man ja schrittweise meinetwegen durchführen kann und immer mehr Produktion oder Sphären unter staatliche Kontrolle bringen. Und das wäre doch ein erster Schritt, die Banken zu verstaatlichen. Was würdest du dem entgegnen, dieser Hoffnung oder dieser positiven Deutung. Nehmen wir mal an, es wäre wirklich so gewesen, dass man Banken verstaatlicht hätte.
Man muss ja überlegen, was ist sozusagen die Analyse des Problems oder was steckt eigentlich für eine Analyse dahinter, wenn man auf die Idee kommt. Die Analyse ist, ja, wenn die Banken da so frei rumwirtschaften und dann die Banker und mit Bonisystem und so weiter und so fort, dann versauen die alles, dann tun die ihren Job nicht ordentlich. So kommt die auf die Idee, jetzt verstaatlichen wir das. Und dann machen wir das richtig. Also, weil nur so kommt das dabei raus. Und da hätte ich gesagt, das ist erstmal, wenn es von linker Seite kommt, auch wenn kommt ja auch von rechter Seite. Also, gibt es ja auch. Da wird einfach der Gedanke hochgegeben, es gibt den nützlichen Kredit. Und da hätte ich erstmal ganz prinzipiell dagegen gesagt, der ist nicht nützlich. Bezogen auf die Bedürfnisbefriedigung. Das hätte ich gesagt, das ist ein falsches Urteil und daher auch ein falscher Schluss. Und jetzt ist nur eine ganz andere Frage übrigens, haben die überhaupt im Blick, dass es irgendwie um Bedürfnisse geht? Oder haben die nicht tatsächlich einfach nur die Stabilität des Systems im Kopf? Weil das gibt es ja auch ganz unabhängig, was bringt der Kapitalismus für die Leute? Sondern einfach so Hauptsache stabil. Ja, wenn das deren Sorge ist, ja, dann hätte ich auch gesagt, täuscht euch da mal. Also, das finde ich eine blöde Sorge, weil dann sagt man einfach nur, ich möchte, dass es funktioniert. Ja, dann sagen sie, verstaatlichen wir das. Dann hätte ich gesagt, ja, dann vergebt ihr mal die Kredite. Mal gucken, was dabei rauskommt.
Na gut, diese Fantasien knüpfen sich ja auch gerne an eine Rückschau, ja, so in die 50er, 60er Jahre, wo es Wirtschaftswunder gab und Aufschwung. Und da hat auch der Kapitalismus auch zumindest in den reichen Industrieländern, also Deutschland, Frankreich, Holland und so, auch den Menschen irgendwie ein schönes Leben beschert. Und guck doch mal, das war doch sogar materiell zumindest im Durchschnitt besser als in der DDR, wo doch der Arbeiter- und Bauernstaat allen das Paradies versprochen hat. Und da haben die doch im Kapitalismus mehr hingezaubert. Und das muss doch wieder so gehen. Also diese Fantasie, es ist, dass man diesen Zustand bis, sagen wir mal, Mitte der 70er Jahre oder so etwa, da ging es doch irgendwie laminar doch. Und also da sind schon auch Bedürfnisse im Auge. Da ging es doch den Leuten gut. So, da war doch kaum jemand arbeitslos und so weiter. Also da fällt es mir immer sehr schwer, da zu argumentieren, was das für ein Prozess ist. Ich sage dann immer, ja, das ging aber nur in diesem Land so, in anderen Ländern gar nicht. Und auf Kosten derer kann das aber dann auch nicht so richtig belegen und bin dann immer ein bisschen hilflos. War ja auch ein Sonderfall, also nach dem Krieg und hier in Deutschland und Marshallplan und weiß ich. Hättest du da einen Tipp?
Ich weiß nicht, stimmt. Die 60er Jahre gelten da immer als irgendwie so als so ein Vorbild oder irgendwas. Ich finde, da kann man einfach mal nach zwei Seiten hin argumentieren. Das eine hätte ich gesagt, täuscht euch nicht. Auch damals gab es eine Altersarmut. Auch dort gab es Leute, die sind drunten runtergefallen. Übrigens, was heißt da eigentlich? Stimmt, da haben Leute ein bisschen mehr gekriegt. Aber was hat das eigentlich mit Arbeitshetze zu tun in Intensität? Auch da soll man sich nicht täuschen. Das war ordentlich. Und das, da hätte ich gesagt, das braucht es nicht. Also einfach nur die... will jetzt da kein anderes Positivbild dran malen oder so, aber einfach nur mal... mit einem Kubaner geredet, der hat damals in der DDR noch gearbeitet, aber dann den Übergang zu den 90ern auch noch kurz und ist dann wieder zurück. Der weiß schon, was er hat in seinem Staatsladen, betreibt dann einen Lebensmittelhandel, dass er nichts verkaufen muss und dass daran nicht seine Existenz hängt. Und er weiß das durchaus zu schätzen. So, erstmal nur als die Seite. Was ist diese ganze Unsicherheit und sonst was? Die zweite Seite ist, ja, es gibt Phasen im Kapitalismus, der entwickelt sich der Kapitalismus prächtig und dann können die Arbeiter durchaus etwas mehr bekommen und sich erstreiten dabei. Übrigens müssen gar nicht, weil der Kapitalismus kann sich auch prächtig entwickeln auf Kosten oder was heißt auf dadurch, dass es Leuten absolut schlechter geht. Muss man ja gerade sagen, der deutsche Kapitalismus hat sich eigentlich prächtig entwickelt gerade. Abgesehen von den ganzen Staatsschuldenkrise, aber eben durch Armut. Und dann halt nur die Frage, ja klar, kann man sagen, da hatte man mal diese Phase von 10 Jahren und dann ging es aber auch schon wieder bergab, also mit Krise und Arbeitslosigkeit ging los und sonst was. Ja, ist das der Plan, zu sagen, ja, da gab es doch mal 10 Jahre und deswegen muss es doch gehen mit dem Kapitalismus. Anstatt mal zu sagen, auch ein Wahnsinn. Man hat eine Gesellschaft, die alle wollen, Geld verdienen wollen sie alle und nehmen dafür alle im Kauf. Ja, da entwickelt sich total viel hinter dem Rücken. Ob Arbeitslosigkeit, ob Branchen niedergehen, ob mal eine Krise kommt oder nicht. Total viel passiert und alle sagen, haben die Idee, eigentlich müsste das nicht sein und zugleich wissen sie es doch alle. Irgendwie gehört es dazu. Kann man auch sagen, verrückt sich darauf sein Leben ausrichten zu wollen.
Nun gibt es ja andere, die also weniger auf Staatsregulation setzen und meinen, naja, die Gewerkschaften, die waren ja früher stärker, die haben mehr gekämpft und heute sind sie ja dann doch eher, machen so ein Co-Management mit dem Kapital und die sind schuld, dass die da nicht mehr richtig kämpfen und die sind oder korrupt oder wie auch immer eingekauft. Und dann sagen andere wieder, naja, die Arbeit ist heute nicht mehr so, also damals gab es so, man nennt das dann fordistische Produktion, also wo man ganz viele Leute braucht, heute nicht mehr, alle vereinzelt und deswegen können die Gewerkschaften nicht, also ein Teufelskreis. Also ich kenne mich da nicht aus mit Gewerkschaften, kann da nicht viel zu sagen, was die wirklich machen könnten, um zumindest in so einem reichen Land, wo es ja möglich wäre, da noch ein bisschen was rauszuholen.
Ist so ein ewiger Streit. Die einen werfen den Gewerkschaften vor, sie kämpfen nicht und deswegen sieht es so mager aus mit den Lohnerhöhungen von 3% oder sonst was. Kommt die deutsche Gewerkschaft und sagt, ja, guckt euch mal an, wie es in Frankreich, in Italien und Griechenland aussieht. Da wird mehr gekämpft, aber geht es den Leuten eigentlich besser? So, jetzt hat man das Spiel. Man muss andersrum, Gewerkschaften, Man muss kämpfen, damit man überhaupt überleben kann in diesem Scheißladen. Man muss sogar kämpfen dafür, dass man dann auch mal 20 Euro mehr kriegt. Und dann mehr hat es dann das aber auch nicht. Da soll man sich nicht täuschen, dass eine Gewerkschaft sich da als souverän aufschwingen kann. Übrigens, der Witz ist, Gewerkschaften hätten ja theoretisch Macht. Also es gab ja ein paar Streiks, hier Lokführer oder so. Da, ganz kleine Berufsgruppen, die gezielt was lahmlegen, die können einen kompletten Standort lahmlegen. Das geht. Also Erpressungsmacht hätten sie allemal. Da müssten sie das aber auch wollen. Und jetzt hätte ich eher gesagt, der Widerspruch der Gewerkschaften ist ja immer, sie wollen mehr Lohn für die Leute rausholen. Und der Lohn hängt dann wiederum am Profit. Und deswegen ist der Kampf für mehr Lohn, der läuft immer mit einer angezogenen Handbremse ab. Ja, man will ja was, man muss was schädigen, von dem man hinterher eigentlich leben will, vom Profit, also dadurch, dass man dann rentable Arbeit ist und dann einen Lohn hat. Jetzt hätte ich gesagt, hin und her, das Kämpferische soll man probieren, muss man machen, aber andersrum, man soll sich nicht die Illusion machen, dass man dadurch sich zum Souverän seines Lebens aufschwingen würde.
Ich schaue gerade auf die Uhr. Wir sind bald rum. Wir haben eine Menge Themen gestriffen, die wieder eine eigene Stunde fast wert wären, also Gewerkschaften oder so. Wir haben die Krise ein bisschen verlassen. Wann ist denn eure nächste Veranstaltung im?
Kann man alles auf der Webpage www.junge-linke.de nachgucken, oder org ist das. Und dann sehr empfehlenswert das Sommercamp. Das ist bei Niedersachsen, das sind 7 Tage, 8 Tage, vom 26. Juli bis zum 2. August. Da gibt es so um die 60 Workshops zu diversesten Themen, kann man sich auf der Webpage angucken. Das ist immer ziemlich klasse und sehr intensiv und fein. Und dasselbe gibt es dann nochmal im Süden, 4 Tage, das ist dann vom 22. August bis zum 26. August. Das ist dann bei Bayern, Baden-Württemberg. Kann
Okay, da
man
muss
dann
man sich ein
machen.
Zelt mitnehmen und
Zelt
schauen.
und teilweise gibt es auch Betten, man kann das bei der Anmeldung angeben.
Harald, Prost. Wir schlürfen jetzt noch einen Kaffee und ich schalte das.